Jawohl, herzlich willkommen zurück bei Wellenlänge. Schön, dass du wieder am Start bist. In der heutigen Folge geht es um die sich gerade in der Gründung befindenden International River Surf Association. Der Luca war ja bereits am Montag hier zu hören und wir haben schon eine ganze Menge im Vorfeld besprochen. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, dem empfehle ich auf jeden Fall, da noch einmal zurückzuspringen und die Folge 209 zu hören. Wer sich nur über die River Surf Association informieren möchte, kann aber auch einfach dranbleiben. Es fehlen nur ein paar Hintergrundinfos vielleicht. Die River Surf Association wird ein Verband, eine Interessensvertretung für Flusswellenprojekte unkommerzieller Art. Es steht stets ein Riesenverwaltungsbürokratie und Genehmigungsaufwand hinter solchen Projekten und die Interessensvertretung soll helfen dabei, dass diese Projekte zukünftig nicht mehr alleine dem gegenüberstehen, sondern gleich auf ein Fundament zugreifen können und eine starke Gemeinschaft im Hintergrund haben. Spannend auf jeden Fall für jeden, der sich für Flusssurfen interessiert, der vielleicht sogar eine Idee hätte, irgendwo ein Flusswellenprojekt ins Leben zu rufen, aber auch für jeden anderen, weil Luca einfach ein netter Gast ist und es uns eine Menge zu lachen gibt. Ich wünsche also viel Spaß beim Zuhören. So, da sind wir wieder und heute mit einem besonderen Moment auf jeden Fall. Fabi, nach deiner ersten Episode, die du mal alleine aufgenommen hast mit der Steffi von Wachszam damals, hast du endlich mal ein Face-to-Face-Interview, nicht nur mit mir, sondern mit jemand anders. Der Luca ist bei dir zu Besuch. Hallo ihr zwei, schön, ich grüße nach Augsburg.
Servus. Ja, endlich mal irgendwie, ich hasse das manchmal, nur in den Bildschirm rein zum Starren, vor allem mit meinem Internet, das ist halt immer auch echt kacke, weil alles rumhakelt. Deswegen ist geil, und wer unterbricht zumindest bei uns nicht der Redefluss, sondern nur der Benny bricht ab.
Genau, ja. Ich bin der Leidtragende. Schade, dass ich nicht dabei sein kann, aber Frage als erstes mal. In der letzten Folge hatte das schon angedeutet, du hast den Luca eingeladen, vorbeizukommen, vielleicht auf ein Bierchen und dabei die Aufnahme zu machen. Gibt es einen Frühschoppen um 10:30 bei euch schon heute oder bleibt er doch beim Kaffee?
Ich bin tatsächlich im Mate und im Wasser und Ben ist jetzt auf dem Trockenen, ja, das ist noch gar nichts zu trinken.
Ich habe gar nichts zum Trinken, nee. Also ich habe heute Morgen irgendwie so einen fetten Kaffee reinpumpt und seitdem bin ich so hibbelig.
Das passt schon, ja.
Hier gibt's dann erst nach der Folge gibt's dann das Bier.
Ja, und nach dem Surfen.
Ja, genau. Ja, kommen wir gleich zu euren Plänen. Frage erstmal nochmal, du warst noch in Hannover unterwegs, Luca, und ich glaube, du warst dann in Prag und ich habe schon aus Fabis Meldung gehört, du hattest ein bisschen Magen-Darm am Rumlaborieren. Kam das von der Welle oder kam es vom vielen böhmischen Knödel mit Gulasch und böhmisches Bier trinken?
Hey, also ich habe tatsächlich das Abendessen im Verdacht. Ich war da so in einer Spelunke und ich habe so einen Burger bestellt und der war schon noch ein bisschen gar roh innen drin. Ich mag es zwar schon ein bisschen so medium, aber habe ich dann gegessen. Es war nicht schlecht, aber ich habe wirklich tatsächlich den im Verdacht und nicht das Wasser, weil in Prag ziemlich wenig, es ist selten passiert, dass ich mal Wasser ins Maul gekriegt habe. Und die Wunden sind auch mega gut verheilt jetzt da von Hannover. Von dem her, war eher wahrscheinlich das Essen.
Okay, das ist dann der nächste Unsicherheitsfaktor, das Essen.
Hey, ja, weil wirklich vom Fluss hatte ich wirklich bisher noch nie Probleme und daher gehe ich jetzt nicht davon aus, dass jetzt das an diesem einen Tag, ich war ein paar Tage in Prag.
Hattest du schon nie Probleme vom Fluss?
Na.
Boah, krass, aber ihr habt in der Schweiz auch besseres Wasser wie wir hier.
Kommt drauf an, auf welche Gewässer.
Ja? Boah, krass.
Ja, du hast ja letzte Woche auch von Bremgarten erzählt, dass da sehr viel Verschmutzung unterwegs ist, ne?
Ja,
wenn ich es richtig verstanden habe.
Viele. Und auch Hochwasserwellen, da ist natürlich immer die Kläranlagen, die überlaufen, dann wir die gleichen Themen werden.
Ja, Hochwasserwelle ist immer Schokoladenwelle.
Ist immer Schokoladenwelle.
Und danach Durchfallwelle.
Ja, ist ja ein großes Thema auch, wo wir gar nicht weiter drauf eingehen, auf das große Thema Wasserverschmutzung und was da so sich alles mit beschäftigt. Aber
da gibt es ja einen, der beschäftigt sich nur damit.
Ja, genau. Und da wollen wir gar nicht weiter groß drauf eingehen heute. deshalb Frage vielleicht erstmal, es bringt euch ja direkt zum Übergang zum heutigen Thema. Sowas wie Wasserverschmutzung, Wasserqualität, vielleicht auch die Lage am Eisbach. Jetzt, wo du in Augsburg bist, ist die Welle ja immer noch tot nach jetzigem Stand. Und all solche Themen spielen ja sicherlich eine große Rolle bei der Gründung der River Surf Association oder bei den Aufgaben der River Surf Association, könnte ich mir vorstellen, ne?
Ja, also wir sind jetzt unsere nicht die erste, nicht, also die so der Hauptaspekt oder Fokus, den wir sicher bei der Organisation ja drauf legen, ist Netzwerk und Wissen zu teilen. Gerade für junge Projekte oder Projekte, die jetzt noch nicht konzipiert sind oder finanziert sind, denen eine erste Anlaufstelle zu sein, um an die richtigen Personen zu kommen, auch mit den auch die richtigen Partner zu finden, die das Know-how besitzen, solche Projekte umzusetzen und gerade auch hinsichtlich Betrieb. Ich bin jetzt auch ein bisschen auf diese Reise, um so ein bisschen die Pros und Kontras der verschiedenen Betriebskonzepte zu sehen, auch im Live, also das halt vor Ort. Und genau für solche Sachen ist es ja ultra spannend, oder? Wir müssen dann nicht in Bern ein komplett neues Betriebskonzept auf die Beine stellen, sondern können ja von unseren, ich sage immer, großen Brüdern und Schwestern in Hannover, Nürnberg und Augsburg oder auch in Frankreich, also in Annecy, lernen und dann das Beste daraus machen. Und gerade eben so hinsichtlich Buchungs-Apps macht es ja null Sinn, dass jetzt jeder Verein von uns, und wir sind ja alle nicht gewinnorientiert, also wir wollen eigentlich nur möglichst viel surfen, für möglichst viele Menschen anbieten, also den Sport wie der ganzen breiten Bevölkerung zugänglich machen. Und da macht es genau Sinn, eben, dass wir uns zusammen austauschen, schauen, hey, macht es Sinn, dass jeder eine eigene Buchungs-App hat? Oder mal schauen wir das, eben, Augsburg hat uns schon versprochen, Hannover hat schon versprochen, dass wir ihre Buchungs-App Open Source zur Verfügung gestellt
Sind
kriegen.
es Unterschiede zwischen Augsburg und Hannover?
Ja, die haben sie natürlich selber
Ah,
entwickelt,
krass,
oder?
okay.
Wenn du natürlich aus kostentechnischer Perspektive das anschaust, das kostet je nachdem, wenn du das nicht, also hast du ja nicht immer das Privileg, dass du noch irgendwie engagierte Programmierer in der Surfszene findest. Oder? Und wenn du das dann auslagerst an eine Agentur, dann bist du schnell mal bei irgendwie 15, also in der Schweiz bei 15.000 Franken Programmierkosten.
Das bist bestimmt in Deutschland dann auch bei 15.000 Euro.
Ja.
Also, so eine App ist auf jeden Fall ein
Genau.
Riesenprojekt. Vor allem dann halt auch mit so einem Buchungssystem und irgendwie Login und weiß der Geier was.
Genau, und ich sehe halt
Denke ich auch.
die IRSA, das sehen wir eigentlich wirklich so als Netzwerk-Hub, wo wir genau eigentlich so uns die Vereine untereinander sich vernetzen und schauen, wie können wir uns bestmöglich unterstützen, dass wir noch viel mehr solche Wellen bauen können, die nicht kommerziell, also die keine kommerziellen Interessen haben. Und das spielt natürlich dann eben in viele Faktoren rein, also ökologische Perspektive, was schlauer ist als halt die ganzen Pumpenanlagen. Kostengünstiger halt auch das zur Verfügung zu stellen für die Menschen, dass ich das als mittelständische Familie mir für meine Kids leisten kann, dass sie da zweimal, dreimal wöchentlich auf die Welle gehen können.
Das ist meines Erachtens ja eh der absolut größte Aspekt. Also gerade dieses finanzielle ist der Wahnsinn. Also wo ich das auf die, also ich habe ja wie gesagt nicht viel Citywave-Erfahrung, aber ich habe das in Zürich total weggeballert, dass es da Leute gibt, die ich an beiden Tagen, wo ich war, gesehen habe, und das waren offensichtlich Locals, die sich über mehrere Tage hinweg wirklich jeden Tag einen Slot gönnen, wo ich mir denke, what the fuck, Alter? Das ist halt jeden Tag ein Hunderter, den du rausknallst, einfach so, boom.
Voll.
Also.
Und eben, das
Ja,
musst du dir
das passt
leisten können und
entweder
das kannst du dich
extrem
halt im
lieber.
Moment, du siehst ja auch eigentlich so ein bisschen bei den Resultaten an den Meisterschaften, oder es sind viele Leute, die vorne mitfahren, das waren Leute, die am Pool gearbeitet haben und dafür halt mehr Surfzeit gekriegt haben oder wie die Möglichkeit dadurch hatten, einigermaßen kostengünstig. Ich sage jetzt, sie haben halt ihre Zeit und war ja auch aus derselben Motivation auf dieser Welle. Also ich wollte möglichst viel surfen und möglichst nichts bezahlen dafür. Oder einfach wie, ja, nicht so viel bezahlen, wie man halt täglich das macht. Und das verändert sich halt mit diesen natürlichen Flusswellen dann schon auch. Also wir sehen das auch in Thun. Da kommen jetzt Grommets hinterher, die lernen zuerst auf natürlichen Flusswellen surfen und Chavits und dann auf den City Waves perfektionieren sie das. Und das ist ja genau unser Ziel. Wir wollen eigentlich möglichst die Sportart für viele Menschen zugänglich machen.
Ja, und der Paul, der hatte ja auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal hier im Podcast berichtet, auch von diesen Riversurf Summits in Prag, wo dann auch viele Vorträge gehalten wurden. Und dann hat er von den Datenbanken erzählt, die auch mittlerweile bestehen, wo man auf diese ganzen Vorträge zugreifen kann. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Aspekt des Ganzen, ne? Diese Datenbanken, die stetig weiter gepflegt werden. Werden da so Fälle wie jetzt zum Beispiel die Bachauskehr im Eisbach, was da passiert ist und was vielleicht dann auch die Lösung war, wird sowas da drin irgendwo dann vorkommen? Wird das stetig ergänzt durch aktuelle Sachen, dass man quasi so alle möglichen Fallbeispiele hat, was man falsch, was man richtig machen kann und wie man es besser machen kann? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Hey, ja, absolut. Also wir haben ja jedes Jahr eben diese Vorträge am Samstag, wo wir teils eben wissenschaftliche, die neuesten Erkenntnisse vorgestellt kriegen von den jeweiligen Forschenden. Oder halt eben dann auch, jetzt dieses Jahr war auch die IGSM, hat einen Vortrag gehalten, wie das Ganze ablief beim Unfall, also beim Unfall, der da passiert ist. Und dann gibt's am Schluss immer einen Plenumsaustausch in den Pausen. Also ich bin immer ein bisschen ein Verfechter, dass wir den Samstag nicht zu fest mit Vorträgen füllen, weil es wirklich in den Pausen ist so krass, die Leute sitzen noch zusammen, besprechen diese Themen noch zusammen. Und der Austausch, das ist wirklich genau das, was so das Wertvolle ist. Du sagst jetzt Datenbanken, ich sage einfach das Netzwerk, oder? Ich meine, wir treffen uns da jedes Jahr. Wir wissen dann genau, okay, an welcher Stelle musst du dich richten, wenn du den oder den Fall hast. Also wir haben probiert auch so wie ein, oder wir probieren das auch so wie ein Cookbook auch so zu erstellen. Also wir nennen das ein Cookbook, wo eigentlich wie jedes neue Projekt reinschauen kann und dann also sieht, okay, aufgrund von diesen Fragen darin kann ich wie abschätzen, ist ein Spot oder ist mein Spot möglich, ist die Möglichkeit, da eine Welle zu bauen. Aber es gibt halt so viele individuelle Faktoren und Projekte. Jedes Projekt hat wieder ganzen individuellen Charakter. Und daher kannst du nicht wie so ein Manual schreiben, was dann jedes Projekt genauso machen kann. Ich finde es daher eigentlich wichtiger, dass man einfach wie eine Anlaufstelle hat. Dass man davon weiß, hey, wenn du irgendwo einen Spot hast, einen Verein hast, der irgendwie das ein Wellenprojekt umsetzen möchte, an die und die Stelle kannst du dich wenden. Und dann schaust du mit den Leuten individuell. Ich hatte jetzt gerade mit einem Projekt aus Winterthur, da habe ich sicher irgendwie 3 Telefonate an 2 Stunden gehabt. Und wir haben dann genau so Sachen, wie kannst du das betreiben, wie kannst du es finanzieren? Und dann halt individuell auch ein bisschen geschaut, okay, was sind dann die, wir sind ein internationaler Verband und das ist wie relativ schwierig, weil du unterschiedliche Rechtslagen natürlich auch in jedem Land hast.
Teilweise genau. Ja schon in jedem Bundesland. In Deutschland ist ja schon jedes Bundesland anders, auf jeden Fall.
Genau, und da ist es ja einfach wichtig, dass du wie dann den Kontakt hast, oder dann kenne ich wie den Moritz von der IGSM, wenn ich eine Frage irgendwie da zum Eisbach habe oder irgendwie ein Thema aufkommen sollte bei uns, was sie schon behandelt haben.
Hochkomplex ja, alles. Heißt, also
man hat so ein bisschen so eine Datenbank oder Vorträge, um die ersten Hausaufgaben zu machen vielleicht und sich da ein bisschen einzuarbeiten. Und dann kriegt man aber die nötigen Kontakte, um das Ganze zu vertiefen und da wirklich weiter reinzugehen. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich hatte ja auch hier in der Vergangenheit in der Community schon 2 Leute, die sich selber mal bei mir schlau gemacht haben, ob ich nicht Leute kenne, die tatsächlich sie bei so einem Projekt voranbringen könnten. Das war sogar, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Aber einer war, meinte, er war noch nie Riversurfen, findet aber das ganze Thema so cool und diese Szene, die sich da
rumwickelt. Das war der Stefan,
dass er gerne
den wir in Surftown getroffen hatten.
Ja, stimmt, mir war auch so, ich war mir aber nicht mehr sicher, genau, ne? Und der dann halt auch meinte, er würde sowas super gerne irgendwie auch anstoßen und dann mit Leuten was machen, um einfach sowas bei sich zu Hause vor der Haustür auch allein schon die Szene irgendwie da aufzubauen, ne? Und das, ja, geil, wenn es jetzt da so Anlaufstellen gibt, auf jeden Fall.
Ja, ist auch wichtig. Also, das bringt das Ganze so krass nach vorne. Ich kenne das ja bei uns aus dem Skateboarding, seitdem wir in Deutschland den Verband haben, geht da so krank was vorwärts. weil sich einfach die Vereine anders richten können. Zack, werden Kader auch aufgestellt, also schon auf sportlicher Ebene. So die ganzen die Wettkampfebene wird sich auch so krass weiterentwickeln. Das wird wahrscheinlich auch ein Fokus von euch sein, kann ich mir vorstellen. Auf lange Zeit dann gesehen.
Längerfristig, ja, auf alle Fälle, ja.
Ist ja so ein Punkt, den du auch letzte Woche schon erwähnt hattest, ne, Luca, mit dem Vergleich zum Skateboarden, was da in der Vergangenheit geleistet wurde, dass irgendwie früher um jeden Skatepark gekämpft werden musste und heute steht überall ein Skatepark und sowas ist ja in zumindest bedingt auch mit Flusswellen denkbar, ne?
Definitiv. Also wenn du schaust, denn gerade in Deutschland, wie viele Projekte jetzt da so aus dem Boden ploppen, Das ist eine mega schöne Entwicklung und ich bin halt mega ein Verfechter von diesen Anlagen, weil ich wie überzeugt bin, oder von diesen Projekten, weil ich überzeugt bin, dass wir so einfach den Sport einer breiten Bevölkerung zugänglich machen können und damit dann auch einen fairen Wettkampfsport ermöglichen und nicht nur jene Kids, die halt aus vermögenden Familien kommen, wo die, ja, denen halt eine 3 Session pro Woche finanzieren können.
Ja, also ich glaube, wenn man außerhalb von Salzburg oder München jetzt hier gerade in der Umgebung, deswegen gibt's da halt auch kaum gute Surfer. Wo kommen alle hier in der Umgebung her? Salzburg oder München? Weil halt vor allem München ist halt krass, wenn man sogar noch die Variabilität zwischen den Wellen hat. Wahrscheinlich gibt's wahrscheinlich noch mehr Städte, die dieses Potenzial hätten, dass man sagen könnte, man baut sogar verschiedene Wellen, irgendwie eine Anfängerwelle, eine Pro-Welle oder whatever. Wahrscheinlich.
Ja, das gibt mega viel Potenzial.
Magst du ein bisschen was über euer Team erzählen, wie ihr euch jetzt so gegründet habt, wie ihr euch zusammengekommen seid, was da für verschiedene Leute zusammengekommen sind mit verschiedenen Schwerpunkten? Oder kann man das überhaupt so sagen, dass er da irgendwo unterschiedliche Aspekte reinbringt? Du hast ja auch schon in der letzten Folge ein bisschen von dem ganz unterschiedlichen Herangehensweise in der Schweiz an Wassersport geredet, wie es in Deutschland ist, ne? Dass er einfach so ganz anders aufwächst mit der Erwartung, dass man gut schwimmen kann und alles in den Flüssen badet und es ist ein ganz anderes Thema, als es bei uns in Deutschland ist.
Mhm. Ja, voll, kann ich gerne erzählen. Das hat ja wie vor 2 Jahren eigentlich schon oder vorletzten Summit eigentlich schon begonnen, dass wir uns am Sonntag noch so ein bisschen über die Zukunft dieses ganzen Summits so ausgetauscht haben und uns gefragt haben, okay, was fahren wir so weiter? Machen wir einfach ein Treffen, ein jährliches, oder geben wir dem noch eine Organisationsform dahinter, die eben je nachdem dann auch die Stimme für genau diese nicht kommerziellen Flussprojekte sein kann? Und wir haben dann eigentlich so im Plenum, ja, sind so ein bisschen drauf gekommen, komm, wir schauen mal, was möglich ist, einen Verband zu gründen, wo es schlau wäre, wie wir das, in welche Form wir das umsetzen wollen. Und dann haben sich so, waren vielleicht, ja, es war so eine Kerngruppe, also wahrscheinlich schon immer noch 20 Leuten.
Krass.
Haben aus allen Ländern so ein bisschen Recherche betrieben, und dann hat sich so ein bisschen die Schweiz als einfachstes Land, um Verbandsgründung durchzuführen und kostengünstigstes auch.
Das ist ja mein nächster Punkt gewesen. Was waren die Voraussetzungen für die Gründung vom Verband? Weil ich weiß eben aus Deutschland, dass es mega der Stress ist. Ist das auch in jedem Land unterschiedlich gewesen?
Das ist auch in jedem Land. Ach, also, glaube ich, in Deutschland hast du um dass du als Verband wahrgenommen wirst, musst du eine gewisse Anzahl Vereine innehaben. Ich weiß jetzt gar nicht, ich bin gar nicht mehr sicher, wie wir das in der Schweiz, ob wir da auch eine Mindestanzahl haben, ich glaube eben gar nicht. Ja, wir haben einfach, bei uns gibt es irgendwie günstigere Bankkonti dann, die können bei der Post. Ja. Das war halt wieder das Ziel, wir sind ja auch nicht irgendwie gewinnorientiert oder wollen da irgendwie Gelder hin und her schieben.
Darf man doch als Verband eh auch nicht, oder? Ist das nicht auch eine gemeinnützig, genau, dann, ja, weiterhin und somit auch ohne Gewinnabsicht?
Also ja, das geht ein bisschen beides, weil wir haben ja in der Schweiz auch die FIFA. Und wenn ich dann bei der FIFA, ja, ist ja spannend, diesen Fall, glaube ich, bin gar nicht sicher, ich glaube, die sind sogar auch steuerbefreit. Also das, bei denen, wie das genau lief, weiß ich nicht genau, aber zumindest, genau, wir machen eine Steuerbefreiung drauf und darfst du keine Gewinne machen. Und das wollen, wir wollen ja auch keinen, es geht nicht darum, Gelder zu machen, sondern es geht darum, Know-how und Wissen zu bündeln. Genau, und dann hat sich eigentlich so ein bisschen eben die Schweiz rauskristallisiert und wir haben dann entschieden, also genau, dann haben wir mal eine erste Version der Statuten erstellt. Und da sind eben dann auch Stimmen von der IGSM reingeflossen, aus den ganzen Nürnberg, Hannover haben alle eigentlich in die Statuten reingespielt. Die haben wir dann wie eine Vorversion, haben wir dann von allen abnehmen lassen, die auch nicht am Summit jetzt live vor Ort teilnehmen konnten, weil wir da wie die Gründung dann durchgeführt haben. In der Schweiz braucht es einfach ein Gründungsprotokoll. Also sitzt einmal zusammen als lustige Gruppe, erfasst, was du machen willst.
Ja, Deutschland auch so.
Genau, musst
Ja.
einfach Statuten haben dazu und dann
Ja.
kannst du einen Verein gründen für die Steuerbefreiung etc. Und dann als gemeinnütziger Verein wirklich anerkannt zu sein, müssen wir jetzt auch einen Prozess durchlaufen in der Schweiz.
Aber das ist in Deutschland auch so. Also die Gemeinnützigkeit muss man sich ja immer erst anerkennen lassen. Und man muss die auch regelmäßiger wieder beweisen, dass man immer noch gemeinnützig ist. Ich weiß nicht, wie das dann in der Schweiz ist.
Ja, das werden wir sehen.
Ja, ich kenne das tatsächlich, weil ich habe auch einen Skateboardverein gegründet schon und wir haben auch, bin im Skateboardverband ja auch relativ eng und mache da ab und zu Sachen. Also als Judge bin ich da unterwegs und deswegen kenne ich die ganzen Formalien und den ganzen Theater. Das ist so ein, da wollten wir, ich und Benny ja eh schon lang mal eben drüber quatschen. Das ist echt geil, dass wir jetzt auf das Thema kommen. Ich sag so, Benny, schon so lang, wir müssen unbedingt mal diese Verbands- und Vereinsstrukturen ein bisschen aufdecken hier. Vielleicht motivieren wir ja sogar Leute, dann was zum Gründen. Deswegen ist es gerade voll geil, dass du da mal so ein bisschen was raushaust.
Ja, voll.
Ja, da vielleicht kommen wir da auch zurück nochmal auf dich mit, ne? Ich würde auf jeden Fall auch den Micha vom Wellenreitverband da dann ansprechen und aber da gäbe es ja wirklich dann verschiedene interessante Verbände, die man mal befragen könnte, halt, was da so alles im Hintergrund läuft und so, ne?
Absolut, ja. Ja, und eben, dann hatten wir am Sonntag diese Gründungssitzung und es wurden dann Pascal Knapp, der auch bei uns im Verein Flusswelle Bern dabei ist. Ich, der Matze Schmidt von der IGSM, der Janek aus Prag von Stranice vom Verein und noch der Paul aus Gießen, den ihr, glaube ich, auch schon im Podcast hattet. Oder nicht?
Bin dann Benny, das muss vor meiner Zeit dann gewesen sein.
Ja, der war, glaube ich, auch schon mal da, als du. Ja, kann sein, dass das noch vor deiner Zeit war, beides. Er war auf jeden Fall schon mindestens zweimal da mit diesen Themen, ja. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie lange es her ist. Schon ein bisschen vielleicht da.
Ja, genau. Und jetzt teilen wir uns da die Aufgaben, die im Moment anstehen. Also wir sind jetzt, Pascal und ich sind jetzt halt ziemlich aktuell attraktiv noch dran, dieser Steuerbefreiung und die ganzen offiziellen Geschichten in der Schweiz. Sobald wir das haben, kannst du dann halt auch zum Beispiel Google-Accounts halt für NGOs kriegen, wo du mehr Datenspeicher hast etc. Also es ist jetzt alles wirklich so am Anlaufen und wir wollen das bis jetzt einfach im Dezember noch durchkriegen, dass wir dann offiziell im Januar auch so in den steuerbefreit sind und eben anerkannt sind als Verein.
Okay. Aber ist dann auch weiterhin geplant, dass das Ganze so ein ehrenamtliches Ding ist, oder wollt ihr dann auch irgendwie, ab einem gewissen Punkt brauchst du ja fast Leute, die mehr oder weniger angestellt sind, oder da zumindest honorarmäßig beteiligt, die das dann wirklich so voll, fast Fulltime machen, ist das dann weiterfristiger Plan, oder?
Nein, überhaupt
Ne.
nicht. Nein, in den Statuten haben wir festgelegt, dass das ehrenamtliche Arbeit ist, auch im Vorstand der IRSA. Nein, nein, das ist wichtig.
Ja,
Da kein
deswegen.
Weg, deshalb habe ich auch anfänglich gesagt, oder es wird nicht irgendwie wir wollen da keine Jobs schaffen, wo dann Leute irgendwas verdienen können daran. Es soll wirklich einfach das Vernetzen der Vereine und Verbände sein. Und ja, ich finde, wenn du engagiert für das Thema bist, kannst du dich also leidenschaftlich für das Thema einsetzen, ist es nicht so ein Problem, eine Stunde, zwei pro Woche irgendwo rauszukratzen und da reinzustecken.
Bin ich tatsächlich gespannt, wie lange ihr das so durchziehen könnt. Bin ich tatsächlich gespannt, weil ich es halt einfach aus dem Skaten kenne und das irgendwann dann ist so groß geworden ist, dass wir halt irgendwie Landestrainer haben, wir haben Nationaltrainer, wir haben verschiedene Regio-Stützpunkte mit Regio-Trainern. Der Christian, der mit uns auf der Surf-Caravan-Tour war, der ist ja da auch sehr involviert mit C-Trainer-Lizenz oder was war der? Ich weiß gar nicht, was der mittlerweile für eine Trainerlizenz sogar hat. In Deutschland, also im Skateboarding vor allem, hat das ja dann so Ausmaße genommen, dass er gar eine eigene Trainerausbildung und so irgendwann dann kam und das dann wirklich richtig versportlicht wurde und ab dann hast du Leute angestellt halt. Ich bin mal gespannt, wie lange ihr das, wenn der Sport wirklich weiter wächst, das ist wahrscheinlich Zukunftsmusik, aber ich behaupte, irgendwann werdet ihr an den Punkt kommen, dass das nicht mehr auf dem Ehrenamt geht.
Ja, also eben da. Natürlich, da sprichst du ja Punkte an in dem Trainerwesen, oder? Das ist ja nicht die Vorstandsarbeit, dein Co-Präsidium. Da sprichst du natürlich dann von jemandem, der Jugendarbeit macht oder die Kids trainiert. Und dass du die dann anständig entlöhnen musst. Die machen ja auch eine Arbeit dafür. Aber ich finde so, es ist ja ein gemeinschaftliches Ding. Und im Vorstand triffst du einfach wie gewisse Vorentscheidungen, die du dann aber an den Generalversammlungen, das sind ja die Delegierten der Vereine, sollen die Stimme des Verbandes sein. Oder einfach die Vereine. Und daher geht es da mehr um strategische Fragen. Und natürlich, sobald du dann irgendjemand operativ einstellen musst für eine gewisse Arbeit, wo du selber nicht mehr stemmen kannst, ich wäre jetzt nicht sicher, dass wir zu fünf da irgendwo jemand von uns noch irgendwo in Deutschland, in der Schweiz und in verschiedenen Dings auch Traineraktivitäten für den Verband übernehmen könnten. Aber da sind wir noch, ja, in den Kinderschuhen. Also das wird noch weit entfernt.
Aber es geht dann auf einmal schnell, glaubst du mir. Ich hab das mitbekommen.
Ja, aber weißt du, das ist ja auch zum Beispiel jetzt die European Surfing Federation, hat ja auch Flusssurfen in ihren Katalog aufgenommen.
Ah, krass.
Das war jetzt vor noch gar nicht so lange her, es ist einfach 2025 war das. Und das öffnet ja für das Flusssurfen ganz neue Türen, damit olympisch wird. Und das sind ja dann Verbände, die bringen auch ganz andere Strukturen auch schon rein vom. Die kommen ja oft dann vom Meersurfen oder haben noch andere Disziplinen unter sich. Und die haben natürlich dann, es macht auch da wiederum nicht Sinn, dass wir dann eine neue Knowledge aufbauen, die eventuell die schon vorhanden ist. Oder geht es dann auch wieder um Kooperation, dass wir wollen ja nicht eine Konkurrenz zu ihnen sein.
Ja, das ist...
Auch wenn sie ein bisschen anders natürlich fokussieren, einen anderen Fokus haben, aber sie wollen ja eigentlich auch den Surfsport breitentauglich machen.
Ja, voll. Aber ja, Benni, hau raus.
Das wäre ja auf jeden Fall ein super, super spannender Punkt auch, ne, wenn River Surfen oder Rapid Surfen olympisch werden würde erstmal. Das wäre also einmal von dem Aspekt, das, was du auch, Luca, letzte Woche meintest, schon, dass wir vielleicht nicht unbedingt sehen sollten, dass wir als Landlocked Country plötzlich eine Surf-Nation werden, sondern vielleicht eine River-Surf-Nation und dass dann auch ganz neue Anreize entstehen und ganz noch mehr im Hintergrund von diesem ganzen Riversurf-Ding entsteht, ne, wenn es wirklich olympisch wird. Und ich sag mal, da braucht man ja vielleicht auch, wenn man so einen Verband jetzt gründet, um damit wirklich erstmal weitere Projekte ins Leben zu rufen und wirklich die Szene erstmal voranzubringen, braucht man den Blick ja auch nicht zu weit in die Glaskugel werfen, um da jetzt irgendwo Planungen anzustellen. Aber naja, und lange Sicht braucht man sich ja auch nicht an der FIFA orientieren.
definitiv.
Aber es ist auf jeden Fall ein geiler Weg, finde ich geil. Das sind dann auch echt so die Grundsteine, die man legen muss, dass man jetzt so endlich mal irgendwelche offiziellen nationalen Events und so machen kann und das Ganze endlich mal irgendwie eine geile Struktur bringen kann. Dass nicht der eine meint, irgendwie, ich richte die deutsche Meisterschaft aus, dann meint der eine, ich richte die deutsche Meisterschaft aus und dann gibt es vier Leute, die eine deutsche Meisterschaft ausrichten. Ja. Da ist halt so eine Verbandsstruktur schon geil, dass man dann sagt, okay, das ist die Verbandsdeutsche Meisterschaft, das ist die Real ist so. Mhm. Das finde ich schon, also das ist auf jeden Fall ein guter Stein, den ihr da gerade legt.
Hey, ja, auch gerade auch hinsichtlich Fördergeldern. Also ist das natürlich mega relevant für viele Projekte. Also für uns war es jetzt schon auf Schweizer Ebene relevant, dass wir halt Mitglied sind der Swiss Surfing Association. Und dadurch kommst du halt an Fördertöpfe ran für Projekte, die du sonst nicht angehen könntest. Und das ist ja auch wieder interessant eben für nicht kommerzielle Flusswellenprojekte, dass die irgendwie an Gelder kommen. Weil es kostet ja, es kostet halt immer irgendetwas, wenn du was an einem Fluss oder Bach verändern willst. Gratis ist es leider nie.
Gratis ist leider gar nichts.
Nochmal, vielleicht doch nochmal so ein ganz bisschen Glaskugelfrage. Es wird aber schon, kannst du verbindlich sagen, es wird schon bei diesen natürlichen Flusswellen mit Einbaute eventuell bleiben. Also so Pumpenwellen ähnliches wird in diesem Verband und dem ganzen Netzwerk keinen Rahmen haben, schätze ich mal. Ne?
Also ich möchte mich jetzt nicht festlegen auf die Systeme, die irgendwie eingebaut werden in Flüssen auch in Zukunft. Da ist schon noch nach wie vor auch immer noch mega viel Entwicklungspotenzial da. Was wir aber ganz klar sagen können, das haben wir auch in den Statuten, einfach nicht kommerzielle Flusswellenprojekte.
Also sowas wie Langenfeld ist raus.
Genau.
Okay. Also
du kannst nicht, wenn da irgendwo ein CEO drin sitzt und jemand oder ein Verwaltungsrat, der da Geld rausschöpft, nein, das wird nicht bei uns im Verband Platz haben. Wir haben nur Vereine, die nicht kommerziell betrieben werden. Also für Flusswellenprojekte, die nicht kommerziell betrieben werden.
Werbung.
Gutes Stichwort nochmal. Last Call heute für unsere Umfrage zum Thema Wavepools, Surfparks, pumpenbetriebene Rapid Waves und halt das Gegenpendant des Meeres bzw. der Flusswelle. In den Shownotes findest du eine Umfrage, an der du teilnehmen kannst und uns deine Meinung kundtun kannst, wie du zu dem Thema stehst. Am kommenden Sonntag nach Veröffentlichung dieser Folge setze ich mich mit Fabi zusammen und wir besprechen die Ergebnisse bzw. sprechen darüber nochmal, wie wir selber das Thema für uns einordnen, um dieses leidige Thema für uns dann auch erstmal ein Stück weit abzuschließen. Das Outcome hört ihr dann direkt am folgenden Montag. Nimm also gerne teil an der Umfrage und bring deine Meinung ein. Wir danken schon mal fürs Mitmachen. Sonst auch an dieser Stelle einfach nochmal wieder einer unserer heute gut passenden Partner hier ins Feld gedroppt, der Rapid Surf Shop in Hannover mit natürlich hauptsächlich angegliederten Online-Shop. Da kriegst du alles rund ums Rapid Surfen, rund ums Flusssurfen, egal ob du eine pumpenbetriebene Welle oder eine natürliche Flusswelle surfen möchtest. Du findest die passende Ausrüstung, ob Finnen, Magnetleash, Schutzausrüstung für Körper und Brett und was man sich sonst so denkt darum und natürlich auch Surfbretter. Du erhältst auf das gesamte Sortiment 10%, wenn du unseren Rabattcode SURFPODCAST benutzt, außer auf die Surfbretter leider, denn die sind laut dem lieben Pete, der bei uns schon zu Gast war, in der Marge so niedrig, dass er da nicht den zusätzlichen Rabatt drauf geben kann. Nichtsdestotrotz, du unterstützt uns hier im Podcast, wenn du diesen Rabattcode benutzt. Wir erhalten nämlich ebenfalls eine kleine Provision dafür. Schau doch mal in die Shownotes, da findest du den Link und den Rabattcode direkt zum Kopieren. Sonst natürlich auch wieder vielen Dank an Markus von Freaks of Fashion, der hat wieder Gast gegeben. Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich gern diese zweite Folge direkt schon am Donnerstag bringen würde, damit wir nicht zu viel Zeit dazwischen haben. Und er hat ruckzuck was gezaubert. Voila. Vielen Dank auf jeden Fall, Markus, für die Hilfe. Schaut doch mal bei freaksoffashion.com oder seinem Instagram-Account vorbei. Lohnt sich stets. Auch heute nochmal wieder der aktuelle Kalender erwähnt als besondere Kaufempfehlung bei Markus derzeit. So, weiter geht's.
Werbung Ende.
Ah, okay, also quasi Österreich, die, wie heißt es?
Genau, Ebensee. Könnte ja zum Beispiel bei uns auch nicht Mitglied werden.
Ah, okay.
Ah, ja. Ja, ja, stimmt, ein gutes Beispiel, ja.
Ja, wäre spannend, weil die ja tatsächlich relativ günstig ist sogar und relativ einfach zugänglich, aber da eine gewinnorientierte Absicht da ist, ist es dann raus.
Ja, genau, es ist halt, sobald es dort, ja, dann hast du Sponsoren, dann hast du Leute, die ja, sobald halt Geld irgendwo reinkommt und ein finanzielles Interesse, hast du dann plötzlich so diese Entwicklung, die du eben gerade nicht haben möchtest. Und das haben wir uns ganz klar auch von allen Vereinen herausgesprochen, die jetzt an der Gründung dabei sind. Wir wollen nur Vereine dabei haben, die nicht kommerzielle Interessen verfolgen.
Ist ja gut so.
Und das, also ich mag den Max Neuburg mega und ich finde das Projekt auch mega cool und voll, das ist, ich finde es auch preislich sehr fair.
Mhm.
Auf die andere Seite ist es immer noch Privatisierung von Gewässer, oder du hast ein Gewässer ab, du hast ein Gewässer da vor Ort, das du kanalisierst und privatisierst. Das ist dann nicht mehr öffentlich zugängliches Gelände, sondern wenn die Betriebszeiten geschlossen ist, darfst du da nicht drauf.
Aber machen ja Vereine dann auch.
Ja, gut, aber das ist ja natürlich halt wieder ein bisschen aus rechtlicher Perspektive, weil du dann keine Kontrolle hast, ob jetzt irgendwie etwas in der Anlage nicht stimmt und da jemand reinspringt.
Ja, aber ich sage mal, der Aspekt ist ja zwischen dem Verein dann fast ähnlich. Wenn ich sehe hier in Augsburg, der fette Bauzaun außenrum ist jetzt auch nicht direkt einladend. Mhm. Und als Außenstehender denke ich mir dann halt auch so, okay, krass, da darf ich nicht hin.
Ja. Ja, ich glaube, aber das ist ja eben noch eine Vorgabe. Ich glaube, in Augsburg, da bin ich auch ein bisschen zu wenig im Bild, aber ich glaube, das ist nicht der Verein, der möchte, dass man da nicht reinzieht. Ich glaube, das hat noch politische und andere Gesichtspunkte dahinter.
Ja, ja, das war gerade tatsächlich nur eine Stichlung, weil das Projekt vor meiner Nase halt ist. Ja. Ich laufe jeden Tag vor diesem fetten Bauzaun vorbei und kann die Welle nicht sehen.
Ich bin ja auch drauf gesurft. Die Leute kommen dann, stehen dann ganz hinten nach der Welle, kommen sie reinschauen am Zaun und es tut mir mega leid für sie, weil sie sind alle eigentlich mega interessiert und möchten das gerne sehen.
Ja, teilweise kommen die sogar über diesen Wald rein, auf der Einstiegsseite kommen die Leute durch die Bäume auf einmal und schielen da durch, weil die halt einfach sehen wollen.
Oh, ja. Das ist ja eigentlich mega schön. Ja. Die Leute sind interessiert und das ist eigentlich nichts, was ich verstecken muss. Das Projekt, das ist super, super schön umgesetzt. wie es läuft auch mit den Wavemastern. Du gehst da hin, es grüßen sich alle, es ist eine mega schöne Atmosphäre. Und es ist nichts, was ich verstecken muss, aber ich glaube, da bin ich ja auch ein bisschen die falsche Person, um jetzt da Auskunft zu geben oder zu sagen, wieso das jetzt genau so ist. Da möchte ich den Till auch nicht irgendwie zu fest da reinsprechen. Da müsstet ihr wahrscheinlich ihn fast am besten fragen.
Er hat sich ja nicht zurückgemeldet auf meine Nachricht. Ich habe eine Nachricht geschrieben.
Schon so ein kleiner Running Gag.
Ich habe nur immer der ist doch so eingespannt, aber ein Projekt, das ist jetzt das erste Jahr im Betrieb. Oder? Sie haben noch nicht mal alle...
Nicht mal ein Jahr, glaube ich.
Ja, nicht mal ein Jahr. Und nicht mal alle Vereinsmitglieder eingeführt. Also das, ja. Und gerade noch ein bisschen Pech in diesem Jahr mit den Abflüssen.
Bisschen.
Oder ist das... Wie, aber das kannst du dann als Verein eben genau nicht vorhersehen. Und das ist wie schön, dann trotzdem zu sehen, dass so eine funktionierende Community entsteht und auch, ja, die Leute fühlen sich da am Spot zu Hause und schauen zum Spot und schauen, dass es ordentlich bleibt und schon ein schöner Ort ist. Und das ist eigentlich, ja, mega eine schöne Entwicklung.
Ja, das stimmt. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, sorry.
Die Surfwelle Augsburg war ja schon so ein kleiner Running Gag hier eine Zeit lang im Podcast, ne, als sie noch im Bau war und Fabi immer da stand und immer hat sich immer als der Affe am Zaun tituliert, der da guckt und keiner und winkt und keiner meldet sich so ungefähr. Aber ist ja auch ein Thema, die haben ja dann auch zu tun.
Ja, wir haben es nur so ein bisschen auf die Schippe genommen hier, weil ich immer mit dem Hund, das ist so meine Gassi-Runde und ich da halt immer lief und natürlich bin ich halt total hyped und will es halt sehen. Ich bin tatsächlich immer noch nicht im Verein.
Ja, musst du schon noch. Also ich versuche dich ja schon noch da auf die Welle zu bringen.
Ja, das kriegen wir schon noch hin. Bei mir ist einfach echt dieser Punkt, ich bin in so vielen Vereinen und in so vielen halt auch irgendwie dann in der Vorstandschaft aktiv und irgendwie dann auch quasi wirklich als aktives Mitglied, wodurch mich das dann so total hemmt, nochmal einen Verein so auf meiner Liste zu haben, weil ich halt dann schon immer die Motivation habe, irgendwie mich einzubringen. Und das war eigentlich dann so ein bisschen immer bis jetzt noch der Grund. Aber jetzt wird es ja einfacher drauf zum Surfen. Das werde ich auf jeden Fall rein. Und dann können wir den Running Gag auch streichen hier.
Ich glaube, das darfst du auch nicht persönlich nehmen, wenn du jetzt da mal gerade kein Feedback kriegst. Weißt du, ich bin gerade in der Schweiz, also bei uns im Projekt auch immer wieder Phasen, wo wir bewusst eigentlich wie auf jegliche mediale Aufmerksamkeit verzichten wollten. Weil das ist ganz wichtig für viele Projekte. Das weckt keine schlafenden Hunde.
Früh,
oder geh nicht raus an die Öffentlichkeit und sag, hey, wir bauen jetzt da dieses Projekt, wenn es noch nicht spruchreif ist. Erst ein bisschen den Rahmen schaffen, bevor du dann an die große Glocke gehen kannst. Weil ich finde, das ist das schlimmste Verhalten, wenn du etwas ankündigst, was du nicht halten kannst dann.
Ja, voll.
Das ist wichtig. Genau wie in der Politik. Ne? Wenn da immer irgendwas vorher gedroppt wird, kommt immer ein Riesenchaos raus.
Wie, dass man ein Brett in den Eisbach reinbauen kann.
War letztendlich ein paar der größten Probleme der Ampelregierung in Deutschland, dass da Sachen geleakt wurden, die gar nicht spruchreif waren und dann das Ganze alles torpediert wurde im Vorfeld, bevor es überhaupt von dir rausgehauen wurde. Also ganz viel Parallelen. Und ja, da in dem Zusammenhang finde ich es auch wieder mega spannend, wenn dann so ein Projekt entsteht, so ein Verband quasi, ne, wie sich dann auch vielleicht auch bestehende Projekte nochmal verändern, ob die dann, sei es, dass die offener werden vielleicht oder wer weiß, so ein kommerzielles Projekt wie Ebensee vielleicht, was wird daraus irgendwann, ne, wenn die vielleicht doch auch anstreben, dann auch in so einem Verband mit drin zu sein und da irgendwo an Wettbewerben teilnehmen zu können und sowas. Keine Ahnung, vielleicht ändern die ja auch nochmal ihr Konstrukt. Und ich glaube, Unmengen gute Einflüsse, die ihr da nehmen könnt, auf jeden Fall.
Absolut, hey. Und eben, wie gesagt, ist ein mega cooles Projekt. Und man weiß ja nicht, was sich da in Zukunft noch ergeben wird oder verändern wird. Also du siehst es ja da auch. Ebensee ist eigentlich so ein bisschen... Ich finde das mega ein schönes Projekt, dass die ganze Familie ist dabei, oder? Das ist von Vater zu die Mutter, die den Kiosk schmeißt, da für die Leute kocht. Man merkt ja am Ort nicht, dass sie jetzt aufs Geld aus sind. Sie haben jetzt halt das in der ersten Phase mal anders konzipiert und das muss ja nicht unbedingt falsch sein. Und das ist also nichts einfacher, als dass sie das irgendwann mal noch ändern und auch in eine nicht kommerzielle in ein nicht kommerzielles Projekt überführen.
Vielleicht auch, um zu erläutern, jemanden, wo Ebensee nicht kennt. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber wo ich das letzte Mal da war. Ich glaube, man muss einmal zahlen und dann kann man den ganzen Tag drin surfen oder so. Also quasi solange die Öffnungszeit halt ist. Ich glaube, da gibt es halt nicht so wirklich Slots. Oder ist es immer noch so, oder?
Also die haben wahrscheinlich, sie haben auf alle Fälle ein Tageskontingent an Tageskarten. Also sie haben eine Vereinsmitgliedschaften. Die können, glaube ich, jederzeit surfen. Plus halt haben noch spezielle Surfzeiten, wo nur Vereinsmitglieder surfen können.
Ah, okay.
Wenn ich richtig, ich glaube, es ist so. Und bei den Tagesmitgliedschaften, da gehst du einfach hin, bezahlst irgendwie, ich glaube, nur das 20, 25 Euro sowas
So, also
und
ja.
kannst dann einfach den ganzen Tag surfen.
In Relation eine halbe Stunde Jochen Schweizer kostet 90 Euro.
Absolut.
Also.
Voll. Also ich bin auch immer noch eher in Ebensee als auf einer Citywave, definitiv.
Das war der Grund, warum ich das all gedroppt habe hier, weil das echt ja ganz nah an dieser Idee ist, dass es ja zugänglich ist, nur dass es halt kommerziell ist. Also weil du ja vorhin meintest, dass die Mission ist quasi mehr leichter zugängliche Wellen zum Schaffen, die ist ja fast sehr leicht zugänglich. Also.
Genau. Ja, das stimmt natürlich schon, aber das sagt ja nicht, dass der Nächste, der es dann auch so baut, auch wieder so machen wird. Und es hat immer noch eben eine Privatisierung von den Gewässern. Und da sind wir Schweizer, probieren da. Also wir haben ja am Zürichsee und an vielen Seen haben wir Wellen, die keinen Seezugang mehr ermöglichen oder Gebiete, wo du gar nicht mehr an den See kommst. Und das ist schon immer wie mehr, dass sich die Leute da machen, ein bisschen sagen, hey, wir wollen das eigentlich nicht mehr in Zukunft. Sondern die Gewässer müssen eigentlich für jeder Mann und Frau zugänglich sein zu jeder Zeit.
Geile Mentalität eigentlich. Das sollten sie in Deutschland auch mal machen.
Absolut.
Ich dachte mir das vor ein paar Wochen, als ich am Bodensee war. Ich bin den Bodensee entlang gelaufen und komme nirgends ans Wasser. So. Wo ich mir dachte, was ist das für eine Scheiße?
Ja, echt. Ja. Das ist ja wie teilweise in irgendwelchen Resorts in Übersee, ne, dass man da gar nicht an die Surfwelle kommt, weil die zu irgendeinem Hotelstrand gehört oder sowas schon irgendwo, man da Eintritt bezahlen muss oder was weiß ich was, um dahin zu kommen und dorthin zu kommen. Sowas, ja, da sollte es eine Gegenbewegung geben, auf jeden Fall.
Ja, stimmt, am Meer ist eigentlich das gleiche Problem. Fuck, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass eigentlich echt viel Gewässerfläche privatisiert wird. Ah.
Ja, definitiv, ja. Ja, auf jeden Fall super, super, super spannend. Und ja, genau, den Max von der River Rave, das war ja auch eins meiner ersten River Surf Gespräche, die ich immer hatte. Das fand ich auch echt charmant. Also kann gerne mal nachhören. War schon ziemlich lange her, aber war auch ein echt schöner Talk. Ich wollte noch einmal auf den Punkt zurückkommen, den du auch in der letzten Folge schon angerissen hattest, wo ich dringend mal Nachfragebedarf noch habe, nämlich das Thema, mein Lieblingswort, mal gucken, ob ich es jetzt schaffe, auf Anhieb richtig auszusprechen, renaturalisieren von
Was denn? Ne,
Flussbetten, was in der Schweiz
renaturieren?
anscheinend.
Renaturieren einfach nur? Oder?
Ja.
Renaturierung von Flussbetten, sagt man doch. Aber renaturalisieren
Okay.
ist bestimmt irgend so ein Neologismus, Benny. Das ist quasi gerade ein Stilmittel.
Super, dann mache ich es mir einfach. Nee, raten auch. Selbst das, ich sage immer nee, rate. Renaturalisieren. Ach komm, ja, du weißt, was ich meine.
Ja, dieses Nerat einfach.
Nerate. Was sagt Nerat dazu? Ja, genau, also das ist in der Schweiz ein größeres Thema, sagtest du, ne? Dass da auch tatsächlich Flusswellen durch verloren gehen. Ich habe ja mal eine Folge gehabt mit dem Ulrich von Riverwatch, wo es um Thema, wie gesund sind die deutschen Flüsse oder die europäischen Flüsse und dass es halt eine einzige Katastrophe eigentlich ist. Der kümmerte sich hauptsächlich um den Erhalt von Flüssen in der Kosovo-Gegend und in dem ganzen Albanien-Raum, dass da die einzig noch wahren Wildflüsse Europas sind und wirkliche Naturschutzgebiete. Und halt viel mit dem Thema, dass man irgendwo Staudämme aufhält, die gebaut werden sollen, beziehungsweise aber auch Flussbetten zurückbaut. Und ist das in der Schweiz tatsächlich schon ein größeres Thema mittlerweile, ja?
Ja, ich glaube, sind wir einfach fortlaufend dran. Das ist eben voll das Thema, dass man über die Jahrzehnte lang die Gewässer kanalisiert hat, weil man gedacht hat, man könnte sie so besser unter Kontrolle bringen. Um dann eben ein paar Jahrzehnte später festzustellen, ist einerseits nicht gut für die Biodiversität, hochwassertechnisch, können die Gewässer auch mehr aushalten, wenn man ihnen einen freieren Lauf zulässt. Genau, ja, sind halt wie natürlich bei früher gab es viel, viel mehr von diesen Stufen, die natürliche Wellen generiert haben. Und heute ist es so ein bisschen meines Wissens, bauen die ein bisschen anders und halt noch irgendwie Holzstrukturen rein oder sowas, was halt die wie zu Verwirbelungen führt und dann keine Wellen mehr generiert. Ja, es schon ist im Moment schon ein Prozess, der läuft. Ich finde es sicherlich gut, also unbedingt schon nur das für die Biodiversität, die Fische etc., aber das sind dann noch neben den Renaturierungen, neben den Renaturierungen sind halt ja sicherlich ganz ein wichtiger Aspekt, dass man die dritte Filterstufe in den Kläranlagen endlich einbaut. Also das macht halt viel Biodiversität, denn es gibt viele Flusswellenprojekte, die stoßen auf Widerstand hinsichtlich dessen, dass man jetzt wieder was in ein Gewässer einbauen will, was man ja eigentlich renaturiert. Das ist ein Punkt. Der andere ist eben dann die Fischerei, die Fischereiinspektoren und die Fischvorsteher und Vertretenden. Die haben noch oft halt ziemlich eng, also einerseits die Angst, dass sie dann in den Bereich nicht mehr rankommen, weil ein Flusswellenprojekt reingehen soll. Bloß das für die Fische nicht gut wäre, obwohl es mittlerweile immer mehr Wissen rund um Flusswellen gibt, dass du eben das Wasser mit Sauerstoff anreicherst, durch das, dass du eine Hydraulik ins Wasser bringst. Also hinter der Welle bricht es ja dann immer wild. Stimmt, und ja. Das zieht eigentlich viel Luft ins Wasser und ist eigentlich super für die Biodiversität.
Ja, und wenn der Fluss doch hinterhalb der Welle einfach renaturiert ist, ist ja dann kein Problem dahinter. Die Renaturierung bezieht sich ja auch eher mehr auf so Laichplätze und so einen Scheiß, oder? Und wenn das, man kann doch eine Flusswelle einbauen und Laichplätze, das ist doch möglich. Und ansonsten, und dann haben doch alle ihr was gewonnen, oder? Ist es nicht so?
Genau, voll. Ja. Genau, und das eben das so widerspricht sich eigentlich nicht. Aber es braucht halt ein bisschen, ja, ist halt bei jedem Projekt kann das wieder ein bisschen individuell sein und man muss halt die Behörden wieder davon überzeugen, ja, okay, es ist nicht was Schlechtes, was wir jetzt damit bauen. Ich verstehe natürlich die Skepsis dem gegenüber schon ein bisschen, wenn du jahrelang kanalisiert hast und jetzt eigentlich die Kanalisation oder eben diese Begradigungen rausnehmen willst. Und dann kommt wieder ein Flusswellenprojekt, was sagt, hey, es wäre noch cool, da trotzdem einen Seitenarm zu haben. Für die Fischereiverträglichkeit, das sind ganz andere Themen, die eigentlich wichtiger wären. Das wollte ich eben noch sagen mit der dritten Filterfunktion bei den Kläranlagen. Im Moment gibt es in der Schweiz, wir sagen immer, wir haben die sauberen Flüsse, aber wir filtern, ja, es sind, glaube ich, fast, also ein Großteil der Kläranlagen haben einfach nur zwei Filtersysteme. Der erste für das grobe Zeug und das zweite für ein bisschen was Chemisches. Aber die ganzen Hormone etc. werden halt nach wie vor noch nicht rausgefiltert. Und gerade für die Fische und Biodiversität sind halt die Hormone aus der Antibabypille. Das ist ultra tödlich. Da gehen die ganzen Laichbestände. Es gäbe noch Fische, die laichen würden, aber dann stirbt der Laich ab, also kann gar nicht befruchtet werden.
Krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Voll, das ist wie eigentlich ein viel wichtigeres Thema und das muss man halt ja auch ein bisschen vertreten können. Und genau auch für das wiederum den Verband, oder dass wir genau solches wissenschaftliches Wissen zusammenbringen. Dass wir genau das Projekten dann in die Hände geben können, dass sie bei den Verantwortlichen sagen können, hey, wir haben bei uns eigentlich ein bisschen andere Themen und schaut, die und die Studien belegen, wie viel, was es für die Biodiversität tut, wenn wir das Wasser zusätzlich mit Sauerstoff anreichen.
Ja, krass. Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass klar, dass eigentlich fast ein also genauso großes Problem für das Fischsterben oder sehr, sehr rückgehende Fischbestände, ja, das ist, glaube ich, das zuständig sein kann, wie halt auch die ganze Kanalisation und so weiter. Ja, krass.
Sind so viele Faktoren, ne? Und das spült ja alles zu uns rüber hier.
Boah, ja, wir haben das Glück, dass wir ziemlich an vielen Orten, ziemlich an den Beginn sind der Gewässer, oder? Nahe in der Quelle.
Ja, nee, auf jeden Fall, da denke ich auch ein gutes Stück weit zurück an dieses Gespräch mit dem Uli von Riverwatch. Da war auch so meine Intention dahinter, war eigentlich so ein bisschen den zu befragen, was eigentlich ein Einbau von meinetwegen einem Dreamwave-Element in einen Fluss irgendwo bewirken würde, ob das jetzt besonders schlecht auch für einen Fluss ist und ihn da so ein bisschen ein paar Aussagen zu entlocken zu. Er meinte, bin ich jetzt auch kein Fachmann für, kann ich nicht so konkret sagen, weil damit beschäftige ich mich ja jetzt nicht unbedingt. Aber er meinte halt auch, ja, jeder Einbau, den man macht, ist erstmal natürlich schlecht. ist nichts, was man jetzt irgendwie förderlich macht. Wobei du auch schon meintest, man steigert auch den Sauerstoffgehalt vielleicht, damit hat auch noch positive Effekte. Aber er hat in dem Atemzug halt auch erwähnt, gerade weil dieses
Renaturieren.
So, renaturieren, Mann, leck mich. dass das einfach so ein großer Punkt ist, dass das nötig ist, dass man ja vielleicht auch einfach so ein bisschen so ein Hybrid schaffen könnte. Ne? Wenn man ein Flusswellenprojekt, einen Einbau irgendwo macht, meinetwegen in den Fluss, dass man gleichzeitig auch sieht, dass man vielleicht die Bereiche davor und dahinter entsprechend rückbaut irgendwo wieder und dadurch ja auch die Wasserqualität in so einer Flusswelle vielleicht schon steigert, weil wenn da im Vorlauf schon einfach viel gewundenes Flussbett mit Sedimenten ist, das reinigt das Wasser jetzt schon wieder automatisch und verbessert die Qualität vor Ort in der Welle, ne? Also da Unmengen Punkte und der kam auch zu dem Punkt, ja, ich würde nicht sagen, jo, baut hunderten von diesen Dingern ein, aber wenn man das mit entsprechenden anderen Maßnahmen zusammenbringt, ist das sicherlich eine gute Sache.
Genau, und das kann auch zu, wir sind das beste Beispiel dafür in Bern. Sie haben bei uns oberhalb, wo die Welle geplant ist, eine riesen Renaturierung gemacht. Also es war war ein Gesamtprojekt. Sie haben dann noch Liegenschaften hingebaut mit Mietwohnungen. Das war so ein, glaube ich, ein Deal, dass man da noch Entwicklungspotenzial einen Standort setzt, dafür aber die Aare ober- und unterhalb renaturiert. Und das kann auch genau für die Flusswellen dann ein Vorteil sein, weil dadurch, durch diese Totholzstrukturen, die man im Wasser eingefügt hat, staut sich das Wasser, wird ein bisschen langsamer da in diesem Bereich.
Ja, und dann durch ein Gefälle kann man dann...
Genau, ein bisschen mehr Gefälle rausholen und das wieder ein bisschen mehr Wellenqualität rausholen. Das ist wie ich eingangs gesagt habe, ist kein Widerspruch, Renaturierungen und Flusswellenprojekte. Man muss einfach schauen, wie kann man das am besten unter einen Hut bringen. Und bei uns am Standort waren auch schon die Kanuten, also es hat einen Slalomkanal oder Slalomstangen, die sie hin und her ziehen können und da ihre Slalomstrecken machen können. Wir haben die Pontoniere, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit den Stechbooten. Also die
Stocherkahn sagt man bei uns.
Ja. Einfach gehen so am Ufer entlang gehen die Flüsse.
Ja, das ist in Tübingen hier ein großes Ding, Stocherkahn. Das ist in den ganz flachen Flüssen. Das kennt der Benny wahrscheinlich auch schon wieder nimmer.
Nee,
schaut aus wie eine Gondel und da stochert einer mit einem langen Stock sich am Flussboden entlang.
Ja, okay.
Genau, und eben für die Fischer war es bei uns auch cool, weil sie sagen, hey, ihr bringt den Wassersport alles an ein Zentrum, also mehrere Sportarten da an einen Punkt, das ist für uns eigentlich auch interessant, deshalb waren sie auch von Anfang an eigentlich dabei und fanden das eine gute Idee. Genau, ich finde es, glaube ich, immer wichtig, mit den Leuten zu sprechen. Ihnen die Ängste, also oftmals sind halt Ängste vorhanden, oder? Das ist ein Fischer, der seit 30 Jahren da fischt. Ich kenne das selber, ich bin selber oft am Angeln und mache das auch leidenschaftlich, aber ich verstehe ihre Position manchmal auch, oder? Dann hast du deine Kurve, wo du schon deine 40er Forelle mal rausgezogen hast und jetzt kommt da plötzlich so ein Flusswellenprojekt, oder? Und das macht in den ersten Momenten macht das vielleicht Angst. Und genau da ist es wichtig, mit allen Beteiligten sich auszutauschen und die abzuholen und eben genauso halt wie fundiert wissenschaftlich mit denen sprechen zu können und ihnen sagen zu können, hey, schau mal, wir bringen auch einen Mehrwert in den Fluss.
Ja.
Dann kann vielleicht dein Sohn und dein Enkel kann dann auch noch eine 40er und 45er Forelle da rausholen. Bisschen weiter oben.
Ja. Ich glaube, diese Angst ist echt ein großer Punkt. Das ist ja, aber ich weiß auch gar nicht, ich habe öfter schon gehört, dass im Wasserbau ich glaube, instabile Zustand nennt man es, den eine Welle generiert, der echt so krass versucht wird zu vermeiden. Vielleicht ist es ja auch ein großes Mysterium, man muss es aufdecken. Ich weiß es nicht.
Wie meinst du instabiler Zustand?
Irgendwie dieser Schusszustand auf der Rampe und dann quasi auf dieses fast stehende Wasser. Und dieser Zustand, habe ich irgendwie mal gehört, der macht im Wasserbau eigentlich gar keinen Sinn oder im Gewässerbau. Und
du meinst also so diese stehenden Hydrauliken, also diese Rückwasser?
Ja, genau. Und halt einfach dieses Schuss, dass das Wasser dann hochschießt und so. Aber klar, wenn da eigentlich Sauerstoff reinkommt, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, also eben, das eine ist die ökologische Perspektive und die andere die wasserbauliche. Und eben die wasserbauliche, da geht so viel in der Forschung. Da haben sie in Nürnberg, ich glaube, haben wir darüber schon gesprochen, das letzte Mal ein bisschen, oder? Hatten anfangs das Problem, dass sie so ein Kehrwasser hatten, was sie zur Welle zurückgezogen hat. Jetzt haben sie den Untergrund untersucht und haben das modelliert und erforscht, okay, wie kriegst du diese Strömung, weil das ist immer in der zweiten Hydraulik, geht das Wasser, wenn du nichts machst, gibt es halt eine Strömung unter Wasser zurück zur Welle und aber auch weg, aber dann musst du wie, also ja, es ist ein bisschen kompliziert jetzt da ohne Bilder beschreiben zu können, aber genau da haben sie dann rausgefunden, wenn wir den Boden verändern und da eine andere Struktur machen, können wir diese Strömung, die zurück zur Welle gezogen hat, weg von der Welle führen.
Weniger Kehrwasser ist auch eine bessere, ist ja eh eine bessere Welle dann meistens. Also genau. Ein bisschen Kehrwasser ist immer gut, aber so viel ist Kacke.
Ja.
Ja, Mensch, cool. Auf jeden Fall, da waren super viele Infos drin und viele auf schöner, eigentlich fast schon so eine Art Abschlussappell halt auch, ne? Wie du meintest schon, dass man vielleicht vielen ins Gespräch gehen soll mit allen Leuten, die da irgendwo Interessen haben, beziehungsweise auch Ahnung haben und die Leute zu Wort kommen lässt, die halt auch Ahnung haben. Ne? Also tatsächlich sich ein bisschen auf Experten da vielleicht auch verlassen, wenn es um so Themen geht und nicht jeden da irgendwie seinen Senf reingeben lassen, der da irgendwie ein ganz gefährliches Halbwissen irgendwo mit reinbringt. Da kann man ja wieder hochskalieren auf viele Bereiche unseres Lebens. Und von daher, glaube ich, eine geile Sache, wenn sich dieser Verband jetzt gründet und da wirklich ganz fundiert an solchen Projekten arbeitet.
Toll, ja. Also ich freue mich auch, dass wir dem so einen rechtlichen Rahmen geben können und auch eine Stimme gegen außen. Das ist genau das, was ich habe es auch schon erwähnt, weil du wirst einfach besser gehört, wenn du einen Verband im Hintergrund hast. Das ist halt einfach so, wenn du sagen kannst, hey, wir haben jetzt 18 Projekte bei uns involviert aus der ganzen Welt, die alle zeigen, dass es eigentlich nicht kommerziell funktioniert. Und das ist eigentlich eine schöne Botschaft an die nächsten Generationen. Es muss nicht immer alles Gewinn und auf Gewinnmaximierung aus sein, sondern eigentlich wie gesellschaftliche Projekte, die der Gesamtgesellschaft etwas an Nutzen bringen können.
Oh, das ist ein schönes Schlussplädoyer.
Voll. Damit würde ich auch fast sagen, beenden wir heute. Frage noch an euch zwei. Wo geht's jetzt hin? Welche Welle steht jetzt an?
Darf ich nicht sagen.
also nicht die große offizielle, sondern die geheime, nicht geheime, in den Stadtplan befindliche Spezialwelle Augsburgs.
So in der Art, genau.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel schon rausgehauen, aber ich glaube, das war alles vertreten.
Alles gut, Augsburg hat einen Haufen Wasser. Augsburg ist bekannt wegen seinen ganzen innerstädtlichen Kanälen. Mhm. Dementsprechend, wenn jemand Lust hat, kann man ja suchen gehen.
Jawohl.
Ja, geil, Jungs. Noch Potenzial noch für andere, oder?
Hier geht noch einiges an Welle, theoretisch.
Dann wünsche ich euch mal ganz viel Spaß jetzt bei einer gepflegten Session. Und Luca, dir noch gute Weiterreise. Mit dem Eisbach wird es ja wahrscheinlich nichts werden, wie es aussieht.
Eisbach wird wahrscheinlich schwierig,
bist ja. Nur eine Woche da.
Also vielleicht, ich habe den Tau auch schon mal getroffen, so ein bisschen über drei Ecken und kennt auch Freunde von mir. Ich habe schon überlegt, ob ich ihm mal auf Instagram schreibe, hey, müssen mich mal, machen wir da an einem Abend mal nach der Nebelaktion kurz das Brett rein für zwei, drei Runs. Aber nein, ich hab ja noch extra eine 7.0er Softie dabei und ich will eigentlich schon lange auch die E2 mal noch testen. Vielleicht bleibe ich dann einfach ein bisschen weniger lang in München, wenn es nur die E2 wird.
Ja. Die müsste, glaube ich, laufen.
Ich glaub, die läuft schon, ja.
Ja.
Hat jetzt halt mehr
Ground, dann auf jeden Fall.
Hat. Ja.
Und natürlich all die Eisbach-Leute.
Ist wahrscheinlich.
Ja, mein Gott.
Ja. Das wird wohl der Fall sein, ja. Naja, auf jeden Fall dann gute Weiterreise, viel Spaß noch.
Dankeschön.
Und ganz viel Erfolg bei der Gründung und bei allem, was ansteht. Und ja, ich bin mir sicher, wir hören wieder voneinander.
Ja, lass dich mal, wenn du mal in der Schweiz bist.
Na Slater, jetzt ist wohl deine Stunde aber endlich gekommen, oder? Du starrst doch seit Jahren auf diesen Fluss bei dir vor der Haustür und versuchst, Leute dazu zu gewinnen, mit dir da so ein Projekt anzugehen. Jetzt aber los, was?
Ja, Kelly, ey, ich, das hat jetzt gerade den Initialen mir gegeben. Wenn von den Flitzpiepen hier bei mir in der Nachbarschaft keiner Bock auf Surfen hat, muss ich wohl mal ein bisschen weiter die Finger ausstrecken, damit ich eine Welle kriege.
Naja, okay, Slater. Ob du hier ein Willenprojekt auf die Beine stellst, wenn hier keiner sich für Surfen interessiert, das sehe ich noch irgendwie nicht so ganz. Aber ich glaube, du bist einfach auch nicht so der perfekte Networker, der die richtigen Leute findet und anspricht, wenn ich das mal so sagen darf. Was soll das denn heißen? Naja, komm, mit deiner schroffen Art verschreckst du Leute eher, als dass du irgendwen aus dem Versteck lockt, der vielleicht auch Bock auf sowas hätte. Ich meine, ich kenne dich ja, ich bin fein mit dir, aber...
Ja, okay. Ja, papalapap.
War ja nicht böse gemeint, okay? Von daher, geh das Thema jetzt nochmal neu an, melde dich mal beim Luca vielleicht und wer weiß, was geht. Ich bin ja auf jeden Fall am Start, ist ja klar, ne?
Ja, das will ich wohl meinen. Der Fluss da vorne, der ist fällig.
Ja gut, mit solchen Aussagen wirst du auch keinen überzeugen, dich bei deinem Projekt zu unterstützen. Aber wir arbeiten daran, Slater, okay?
Naja, alles klar. Let's go.
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.